Wenn ich GameStar-Kommentare lese, dann beschleicht mich manchmal der Eindruck, Publisher seien der Inbegriff des Bösen. Seelenlose Spielefabriken, die getrieben von grenzenloser Profitgier Kreativschaffende ausbeuten und alles durchmonetarisieren, was nicht bei 3 im Ultimate Team ist. Das mag daran liegen, dass viele Menschen beim Begriff Publisher zuerst an die börsennotierten Branchengiganten denken, an Activision Blizzard, Electronic Arts, Sony, Microsoft, Tencent und so weiter. Aber erstens stecken da vielleicht auch ein paar Vorurteile mit drin und zweitens sind das ja nicht die einzigen Publisher auf der Welt. Zwischen diesen Riesen am einen Ende des Spektrums und den ganz kleinen Indie-Teams am anderen Ende liegt nämlich naturgemäß eine Mitte. Ein Bereich mittelgroßer Studios und Publisher, zu dem beispielsweise Paradox Interactive gehört, dessen aktuelle Probleme wir gerade erst in einer Folge für unsere GameStar Plus-Mitglieder analysiert haben. Und in dieser Mitte siedelt eben auch ein deutscher Publisher namens Kalypso Media, der im August seinen 15. Geburtstag gefeiert hat. Kalypso kennt ihr von Spielen wie Tropico und Port Royal, von Patrizia, Railway Empire, Grand Ages Medieval, von Dungeons, vom Commandos 2 Remaster oder ganz aktuell von Disciples Liberation. Und gerade diesen Midrange-Bereich, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, finde ich spannend, weil er eben zwischen den Polen steht, zwischen den Branchenriesen und den Indies. Und ich glaube, das wird immer schwieriger, weil einerseits die Großen immer größer werden und es Indie-Teams andererseits heute leichter fällt, ihre Spiele selbst zu finanzieren und zu veröffentlichen, etwa über Crowdfunding, über Early Access oder über unabhängige Investoren. Was kann man da als mittelgroßer Publisher überhaupt erreichen? Und was auch nicht, darüber wollen wir heute sprechen. Und das ist eine etwas andere Art von Podcast, als ihr sie vielleicht von der GameStar gewohnt seid, weil wir nur zu zweit sind, sozusagen zu einem digitalen Kamingespräch. Mein Name ist Michael Graf. Mir zugeschaltet ist der Mitgründer, alleinige Eigentümer und Geschäftsführer von Kalypso. Herzlich willkommen, Simon Hellwig.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wann hattet ihr eigentlich das Gefühl, endlich erwachsen zu sein? Erstens, ihr habt aufgehört, Fortnite zu spielen. Zweitens, ihr installiert Spiele für eure Eltern und nicht mehr andersrum. Drittens, euer Nickname enthält nicht mehr euer Geburtsjahr, weil ihr euch dafür schämt. Oder viertens, ihr habt angefangen, euch selbst um eure eigenen Versicherungen zu kümmern mit der Clark-App. Mit der kostenlosen Clark-App habt ihr nämlich all eure Versicherungsverträge in einer App. Ganz einfach und problemlos. Registrieren könnt ihr euch mit wenigen Klicks über die App oder die Website. Dann könnt ihr eure bestehenden Verträge in die App hochladen und habt alle Details zu euren Versicherungen auf einen Blick. Laufzeit, Beiträge, Kündigungsfristen und so weiter. Mit dem Bedarfscheck könnt ihr zudem herausfinden, welche Versicherungen ihr für eure aktuelle Lebenssituation noch braucht. Clark findet dann aus über 160 Versicherern die Tarife, die am besten zu euch passen. Außerdem beantworten die Clark-Versicherungsexperten eure Fragen per Telefon, E-Mail oder Live-Chat. Wenn ihr die Clark-App auf clark.de herunterladet, bei der Registrierung den Gutscheincode GAMESTAR eingebt und dann in der App eine bestehende Versicherung eintragt, schenkt euch Clark zudem einen Amazon-Gutschein im Wert von 15 Euro. Bei 2 Versicherungen sind es sogar 30 Euro. Ihr müsst dafür keine neuen Versicherungen abschließen, einfach nur bestehende hinzufügen. Die Teilnahmebedingungen und Links findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Simon, ich bin so dankbar, dass du da bist. Nimm gerne Platz hier an unserem imaginären Kaminfeuer. Ich muss eines loswerden direkt zum Beginn dieses Podcasts, weil es mir sozusagen auf der Seele brennt. Denn ihr sitzt ja in Worms. Und mich verbindet was ganz Besonderes, eine besondere Anekdote mit Worms. Und damit meine ich nicht das Multiplayer-Spiel mit den Bananenbomben, sondern die Stadt in Rheinland-Pfalz. Ich war nämlich vor über 17 Jahren bei Related Designs in Mainz zu Besuch, um mir ein neues Anno anzuschauen, habe dann aber im Artikel geschrieben, dass die in Worms sitzen, was mir der Thomas Pottkemper, der damalige Studiochef, bis heute immer wieder aufs Brot schmiert, wenn wir uns treffen. Und jetzt habe ich endlich wirklich die Gelegenheit, mit jemandem aus Worms zu sprechen. Das ist für mich also späte Erfüllung, könnte man sagen.
Ja, das Lustige ist, dass der zweite Gründer von Related Designs, der Burkhard Rathheiser, aus Worms kommt. Ha. Und auch auf die gleiche Schule gegangen ist wie ich. Das weiß ich, weil sein kleiner Bruder eines meiner ersten Spiele für mich programmiert hat in den frühen 90ern.
Dann warst du damals schon sozusagen ein Publisher?
Naja, ich war eher eine Einzelunternehmung und habe lustige Tennismanager Spiele über die damalige ASM verkauft. Mhm. Für 40 Mark pro Stück.
Aber dann kann man ja wirklich sagen, du bist ja ein Branchenurgestein dann schon fast und du führst ja auch Calypso jetzt seit 15 Jahren, seit der Gründung 2006, früher gemeinsam mit Stefan Marcinek, jetzt alleine. Ist das für dich immer noch ein spannendes Geschäft?
Also es ist ja bei uns so, dass ich inzwischen auch nicht alleine bin, sondern wir haben ja jetzt eine Co-Geschäftsführerin bei uns, die Annika Thun, die mich unterstützt. Mhm. Die mich auch die letzten Jahre schon sehr viel unterstützt hat. Und von daher bin ich sowieso nie alleine. Wir haben auch ein super Team von Leuten hier in Worms und auch an den anderen Niederlassungen in den Studios. Von daher alleine geht das sowieso nicht. Mhm. Aber ja, natürlich macht's Spaß. Games ist eine Leidenschaft. Ich habe selbst immer gezockt und werde das immer tun. Und ich habe im Prinzip mein Hobby zum Beruf gemacht. Natürlich gibt's mal Tage, wo es ein bisschen anstrengender ist, wo man auch mal Sachen machen muss, die man nicht mag oder die keinen Spaß machen. Aber im Endeffekt ist es extrem spannend, weil wir haben ja immer was Neues. Wir haben immer neue Produkte, können immer neue Sachen ausprobieren. Der Markt ändert sich ständig. Vor 10 Jahren hätten wir nicht gedacht, dass wir so viel Spiele inzwischen digital verkaufen. Mhm. Jetzt kommen neue spannende Aufgaben wie Cloud Gaming, wie Subscriptions dazu. Also es wird eigentlich nie langweilig.
Und es ist ja auch, also ihr seid ja durchaus erfolgreich in dem, was ihr macht. Calypso, habe ich auf eurer Website gesehen, hat inzwischen über 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ihr habt schon relativ früh Zweigstellen gegründet in Großbritannien und in den USA. Und jetzt ganz oder relativ neu, vor gar nicht allzu langer Zeit, sogar in Japan. Warum war das wichtig für euch, diese Internationalität?
Also das war eigentlich unsere Idee von Anfang an. In den frühen 2000ern war es ja noch so, dass, wie gesagt, das digitale Geschäft, der Download, noch nicht wirklich präsent war. Das heißt, man ist als deutscher Kunde in den Mediamarkt gegangen, hat sich das Spiel in der Box gekauft und ähnlich auch in allen anderen Ländern. Und als deutsche Firma war es für uns eben sehr, sehr wichtig, dass wir zum Beispiel, die erste Gründung war dann direkt nach einem Jahr in England, dass wir den europäischen Markt abdecken können. Mhm. Dass wir also unsere Produkte in englischer Sprache, in englischen Boxen, auch ins Ausland, vornehmlich nach England, aber auch nach Skandinavien oder auch nach Frankreich liefern können. Und das ging damals über England wesentlich einfacher. England ist eine sehr große Spielenation und der Marktzugang war dadurch natürlich wesentlich einfacher. Und das war eigentlich die Grundidee, weil nur über Deutschland kann man keine Spiele machen. Mhm. Ja, das lohnt sich nicht, zumindest nicht in der Art und Weise, wie wir das gerne machen wollten. Dementsprechend kam dann auch 2 Jahre später die Gründung von Calypso USA, um eben auch dort wirklich Leute vor Ort zu haben, die den Markt kennen, gerade auch in den Bereichen, ich sag mal, PR und Marketing. Das kann man nicht gut von Deutschland machen, das funktioniert nicht. Und es ist immer besser, die Leute vor Ort zu haben, um eben wirklich dann auch die Kunden und die Fans vor Ort bedienen zu können. Gerade bei natürlich Amerika oder jetzt auch Japan spielt natürlich die Zeitverschiebung eine große Rolle und auch die Sprache natürlich, mhm. Gerade bei Japan. Ja, und so können wir eben wirklich auf die Bedürfnisse der Konsumenten viel besser eingehen.
Japan fand ich total abgefahren, als ich es gehört habe, auch weil mir der Daniel Dumont, einer ja eurer Entwickler, sage ich mal, von Gaming Minds, der ja so Mr. Wirtschaftssimulation, wie ich ihn gerne nenne, der hinter Port Royal und Patricia und so weiter steckt, mal erzählt hat, in Japan kommen solche Spiele gut an. Und da habe ich so gestutzt und gesagt, was? So die klassische, so dieses vermeintlich urdeutsche Wirtschaftssimulationsgenre, das ist in Japan beliebt? Also war das so der Grund, dass ihr dort dann diese Zweigstelle aufgemacht habt? Und kannst du ein bisschen mehr dazu sagen, wie dort die Spiele laufen?
Das war nicht unbedingt jetzt direkt der Grund. Aber es ist in der Tat so, dass interessanterweise sehr trockene Spiele oder auf den ersten Blick trockene Spiele, auch wie Port Royal 4 zum Beispiel, sehr, sehr gut in Japan laufen. Also Port Royal zum Beispiel hat eine sehr große Fanbase und wir haben das jetzt erst, das Spiel kam ja in Deutschland letztes Jahr auf den Markt und wir haben es jetzt vor kurzem in Japan veröffentlicht, in japanischer Sprache und so weiter, nur auf PlayStation und auf der Switch Und das funktioniert super. Also wir hätten gar nicht gedacht, dass das so gut läuft. Und das Interessante ist auch, dass seit wir eine japanische Version auf Steam haben für den PC, dass die Zahlen in Japan sich ver-200-facht haben.
Aha.
Also es ist ganz interessant, was das dann doch ausmacht. Und die Gründe für die Gründung dort waren eigentlich die gleichen wie vorher auch. Wir wollten einen direkten Marktzugang, wir wollten die Ware selbst an den Handel ausliefern, wollten direkt auch mit der Presse vor Ort sprechen, zum Beispiel Famitsu und ähnlichen. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt. Tropico ist in Japan eine sehr große Marke, seit vielen Jahren. Das wurde bisher dann immer von Square Enix geco-published sozusagen. Aber die nächsten Teile werden wir dann auch selbst machen. Und in Japan sind unsere Produkte bestimmt irgendwo eine Nische, aber eine sehr gute Nische.
Ja, das ist schön zu hören. Also, oh, und du hast gleich die neuen Tropicos schon angekündigt. die Presse ist immer hellhörig, das weißt du. Was ihr auch habt noch zusätzlich, ist wiederum basierend in Großbritannien ein Unterlabel sozusagen von Calypso, nämlich Casido Games, zu dem dann beispielsweise Project Hi-Rise gehört, Rise of Industry, Warhammer 40k, Mechanicus, echt ein schönes Spiel, und sowas wie City of Gangsters. Wie kam es dazu? Warum baut ihr euch für solche Spiele ein eigenes so eine Untergruppe?
Es ist eben so, dass die Spiele, die unter dem Calypso-Label laufen, eine ganz spezielle Awareness haben und eine ganz spezielle Signature, heißt immer so schön. Und wir wollten eben auch in dem Bereich, sage ich mal, zwischen 20 und 30 Euro Indie-Spiele, die ein bisschen kleiner sind, die kleinere Teams auch von kleineren Teams entwickelt werden, unterstützen. Und das können wir aber nicht mit dem, ich sag mal, Personal, was wir bei der Calypso haben, weil es sind einfach viel zu viele Leute. Die Vermarktungsform ist eben ein bisschen anders bei Casido Games. Wir machen dort das sogenannte Digital First. Das heißt, die Spiele kommen erst nur digital raus, meist auch nur auf dem PC. Und das ist ein kleines Team in Leicester in England, was sich darum kümmert und was auch andere Methodiken anwendet. Ja, also die machen Early Access, Guerilla-Marketing wäre so ein Stichwort. Und wir sind dann eben eher ein bisschen auf der klassischeren Schiene.
Ah ja, okay. Die jungen Wilden, kann man sagen.
Genau, die können sich auch, sagen wir es mal so, die können sich auch ausprobieren. Mhm. Ja, und da kann auch durchaus mal ein Flop passieren oder irgendwas, was nicht so gut ankommt. Das wäre für Calypso schlimmer, weil eben die Budgets, die Produktionsbudgets viel, viel höher sind.
Mhm. Jetzt habe ich ja vorhin schon auch in der Einleitung die Branchenriesen erwähnt, Electronic Arts, Activision und Co. Und wenn man sich so diese Spieleindustrie anguckt, dann muss man ja wirklich sagen, die allermeisten der großen Firmen sind börsennotiert. Ihr seid es nicht, wenn ich das richtig verstehe. Ist das ein Nachteil oder würdest du sagen, das ist ein Vorteil?
Also, es kann beides sein. Ein großer Vorteil ist natürlich das Kapital, was man erzielen kann durch einen Börsengang. Ich wäre wahrscheinlich auch schon als alleiniger Inhaber dann mehrfacher Multimillionär, aber darum geht's eigentlich nicht. Der Nachteil bei börsennotierten Unternehmen ist natürlich, man baut einen großen organisatorischen Apparat auf, um eben wirklich quartalsweise Finanzdaten zu reporten. Das Unternehmen ist permanent in der Öffentlichkeit und muss sich natürlich auch rechtfertigen. Ja, bei uns kommt es natürlich immer wieder vor, dass sich Spiele verschieben. Und wenn dann der Umsatz mal nicht in dem einen Quartal oder in dem einen Jahr kommt, in dem es geplant war, ist das für uns nicht ganz so das Problem. Mhm. Bei einem börsennotierten Unternehmen ist natürlich immer der Fall, dass die zum einen ihre Ziele erfüllen müssen und zum anderen auch wachstumsgetrieben sind. Das heißt, die müssen immer, immer, immer wachsen. Und das ist ein großes Problem in der Games-Industrie momentan, weil alle börsennotierten Unternehmen, vor allem die jüngeren, vor allem die aus Schweden oder aus China, eben wirklich alles kaufen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, überhöhte Preise zahlen.
Ja.
Und ich persönlich bin mir nicht so sicher, ob das nicht in Zukunft ein Problem sein wird. Und für die Unternehmen an sich, weil ich glaube nicht, dass die noch nach der Qualität gucken oder danach, wie sie das gekaufte Unternehmen am besten integrieren, sondern es ist einfach Wachstum auf Teufel komm raus. Und ich bin mir nicht sicher, ob das dauerhaft sehr sinnvoll ist. Wenn du gerade von Paradox gesprochen hast, die sind auch börsennotiert, aber die machen es planbarer, denke ich. Also homöopathischere Zukäufe, investieren in eigene Strukturen, bauen eigene Studios auf. Ich denke, das ist langfristig bestimmt der bessere Weg.
Mhm. Okay, ja. Ich meine, Paradox hat auch so diverse Probleme. Wie gesagt, wir haben gerade einen kleinen Podcast drüber gemacht, aber das steht auf einem anderen Blatt. Ich finde das so spannend, weil natürlich stellt sich dann die Frage, du hast ja auch gesagt, ein Börsengang erhöht in gewisser Weise den Druck und auch die Anforderung an Planbarkeit von Ergebnissen. Ne? Du musst ja am Ende dann eine gewisse Gewinnerwartung äußern und sie hoffentlich auch erfüllen, damit deine Investoren nicht grumpy sind, so am Ende des Jahres. Ja. Aber auf der anderen Seite gibt es ja natürlich auch einfach Kapital. Was würdest du denn sagen, wo muss man als so ein mittelgroßer Publisher wie Kalypso anders denken, als es beispielsweise ein Electronic Arts tut?
Na gut, man muss natürlich, und das hören meine Mitarbeiter besonders gern, sparsam sein. Ja, ich meine, die Kalypso ist ein privates, inhabergeführtes Unternehmen. Das heißt, jeder Cent, der investiert wird, ist im Ende mein Geld. Und dementsprechend schauen wir natürlich sehr genau darauf, wo wir investieren, in welches Produkt. Machen wir, sage ich mal, 10 Sekunden Trailer oder machen wir 11 Sekunden, was dann gleich wieder 50.000 Euro mehr kostet zum Beispiel. Ne? Also wir schauen schon sehr darauf, dass wir unser Kapital richtig investieren, also an den richtigen Stellen. Ja, wir haben so zwei Schlagworte bei uns, Value for Money und Value for Success. Mhm. Ja, also wir investieren so, dass wir erfolgreich sind und wir investieren so, dass wir auch ein Production Value für die Ausgaben bekommen.
Mhm. Bist du manchmal, also gerade wenn du so Investments anguckst, die es eben an anderer Stelle gibt, weiß ich nicht, wenn bei Rockstar 1000 Leute einfach mal ein paar Jahre lang an einem Spiel arbeiten können, macht dich das manchmal neidisch oder sagst du, Gott sei Dank muss ich mich damit nicht beschäftigen?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, und das liegt vielleicht auch daran, dass ich selbst ein großer Fan von Strategiespielen bin und jetzt weder Rockstar noch EA großartig in dem Bereich tätig sind, bin ich da ehrlich gesagt gar nicht so neidisch. Also klar, wir können nie, wenn jetzt zum Beispiel einer unserer Programmierer zum Beispiel bei Gaming Minds in Gütersloh ein Angebot von EA bekommt, können wir wahrscheinlich nicht mithalten, wenn der an einem Battlefield oder was auch immer arbeiten kann. Aber wie gesagt, es ist auch wahnsinnig schwierig, glaube ich, auch für die Unternehmen, das alles zusammenzuhalten. Und es wird dann sehr, sehr viel politisch, es wird sehr viel politisiert. Ja, wir haben Studios, sag ich mal, 30 bis 50 Leute, die haben 1000 Leute. Mhm. Das ist schon ein Unterschied. Wie gesagt, dann tun mir manchmal auch die CEOs leid, die ich persönlich kenne, wie der Yves Guillemot bei Ubisoft. Ja, der hat sich das wahrscheinlich gerade mit dieser MeToo-Geschichte auch nicht so ausgemalt. Und wusste das wahrscheinlich auch gar nicht, aber er ist der Chef. Und so ist das auch bei mir. Von daher, ehrlich gesagt, das Ziel bei Kalypso war immer, Spiele zu machen, die wir selbst spielen wollen. Mhm. Und von daher bin ich damit eigentlich ziemlich zufrieden.
Ja, und Spiele, die ich spielen will. Das ist ja wunderbar.
Das ist noch besser.
Wir sind total auf einer Wellenlänge. Wie schwierig und umkämpft ist dieser Midrange-Bereich? Denn ich habe es ja vorhin schon gesagt, ihr seid ja nicht der einzige mittelgroße Publisher. Sowas wie Paradox würde ich da reinzählen. Sowas wie Focus Interactive in Frankreich. Und wahrscheinlich noch viele andere, die mir jetzt namentlich einfach nicht einfallen. Und wir wissen ja, auf Steam erscheinen auch ständig neue Spiele. Wie schwierig ist dieser Wettbewerb untereinander? Und wie könnt ihr euch gegen diese Konkurrenz auch durchsetzen?
Also es wird von Jahr zu Jahr schwieriger, muss man ganz klar sagen. Vor allem, wenn man eben in dem Bereich Strategie-Simulationen tätig ist wie wir. Mhm. Das heißt, die Lead-Plattform auch wirklich der PC und damit eigentlich Steam ist. Steam ist vollgestopft mit Spielen. Es wird immer schwieriger, sage ich mal, bei einem neuen Produkt die Aufmerksamkeit zu bekommen, am Release-Tag auch im Hauptbanner zu sein und so weiter. Da sind wir noch ganz gut, weil wir sehr, sehr gute und sehr lange gepflegte Beziehungen mit Steam selbst, mit Valve haben. Wir sind bei Steam seit 2008, also fast seit Beginn. Und von daher ist da eine sehr gewachsene Beziehung. Die Masse an Produkten macht es natürlich schwierig herauszustechen. Unser Vorteil ist natürlich, dass wir sehr bekannte Marken haben in unserem Segment. Und dass ein Spiel wie ein neues Tropico oder ein neues Railway Empire, ein neues Port Royal wird immer eine gewisse Aufmerksamkeit haben. Mhm. Darauf bauen wir ja auch. Also das ist ja auch unsere Stärke, dass wir teilweise auch alte Marken wie Commandos kaufen und die dann neu beleben. Von daher kann man sich da natürlich diversifizieren. Es ist natürlich auch so, dass, ich sag mal, die Mitbewerber, die du aufgezählt hast, Paradox sehen wir ein bisschen als befreundetes Unternehmen. Ich habe den Podcast von euch auch gehört, fand den auch sehr interessant. Das Interessante bei Paradox ist, sie sind zwar ein Wettbewerber, sie bewegen sich im gleichen Segment, Strategiespiele vor allem, aber die machen vieles richtig und wir nutzen es teilweise auch als Benchmark und gucken, was die machen. Und interessanterweise ist es so, dass Paradox vor, ich sag mal, ja, so 8 Jahren genauso groß war wie Calypso. Mhm. Dann hatten sie wirklich das große Glück, und das suchen wir noch so ein bisschen, Simon Hellwig auf der Suche nach dem großen Glück sozusagen, sie hatten City Skylines,
ja,
was ein sehr untypisches Paradox-Produkt war. Und das hat eben so durchgeschlagen, dass sie eben innerhalb von einem Jahr ums Vierfache gewachsen sind. Und dann haben sie sich dazu entschieden, an die Börse zu gehen, und das hat das noch beschleunigt. Wie gesagt, ihr habt es in eurem Podcast diskutiert, ob das am Ende dann alles so gut ist. Und jetzt wird teilweise wieder auf die alten Erfahrungen zurückgegriffen. Das muss man sehen. Aber bei uns ist es so, ich glaube, dass wir uns da als Midrange-Publisher durchaus durchsetzen können, weil wir eben uns sehr stark konzentrieren auf unsere Markenstrategie, die eingänglich ist, die auf Konsolen läuft. Und das ist eine sehr, sehr schöne Nische, wie ich finde. Während zum Beispiel Focus macht ja eigentlich alles.
Ja.
Ja, die haben jetzt keine Diversifizierung, keine spezielle Konzentration auf irgendwas. Ist auch okay, aber wäre, glaube ich, nicht unser Business.
Mhm. Schaut ihr euch eigentlich, gerade wenn ihr auch neue Produkte plant, auch schon den chinesischen Markt an und habt ihr dort schon Erfahrungen gemacht?
Ja, selbstverständlich. Also wir haben seit, ich glaube, 6 oder 7 Jahren schon eine Agentur, die für uns in China arbeitet und die die Spiele übersetzt ins Mandarin und auch testet, dass das alles funktioniert. Die machen dort Pressearbeit, soweit das möglich ist. Zum Beispiel bei einem Tropico ist es ein bisschen schwieriger wegen der Regularien der dortigen Regierung. Bei einem Diktatoren-Simulator, ja, kann man sich denken. Aber ja, wir machen das und wir sind da. Das Lustige ist, dass die Agentur, die wir anfangs hatten, inzwischen von ganz vielen deutschen Publishern genommen wird. Und wir schon lange nicht mehr mit denen arbeiten, weil sie uns zu klein war. Das ist sehr interessant. Und wir haben jetzt, wir haben morgen ein neues Produkt, Disciples Liberation. Und der zweitgrößte Markt für das Produkt bisher bei den Vorbestellungen ist tatsächlich China.
Ah ja.
Ja. Für ein sehr traditionelles Tactic-RPG-Game aus Europa, beziehungsweise in dem Falle Kanada.
Mhm. Also ja, kann man sagen, für euch tatsächlich dann eigentlich ein wahnsinnig wichtiger Markt sogar, ne, mit den Zahlen.
Ja, sehr wichtig. Also ich würde sagen, dass wir 25% unserer Verkäufe auf PC in China machen.
Mhm. Jetzt haben wir ja gerade schon ganz viele Punkte besprochen, die da mit reinspielen, aber ich würde es noch mal konkreter fragen. Ihr macht das seit 15 Jahren. 2006 wurde Calypso gegründet, damals noch mit dem Fokus auf PC. Wir kommen gleich dazu, wie das gewachsen ist. Aber was würdest du denn sagen, wenn du mal diesen PC-Markt anguckst, wie hat der sich gewandelt in diesen 15 Jahren? Wo müsst ihr heute anders ticken irgendwie, wenn ihr PC-Spiele macht als damals?
Komplett anders. Also ein kompletter Unterschied. Erstens natürlich Digitalisierung. Das heißt, im Prinzip liefern wir kein PC-Spiel mehr in einer normalen Box oder einer Verpackung aus, außer in Deutschland, interessanterweise. Also wir machen das wirklich fast nur noch in Deutschland, weil es in Deutschland eben noch gerade Fans, wir als deutsche Firma mit teilweise deutschen Marken wie Patrizia oder Port Royal, die Fans möchten das gerne und kriegen dann eine schöne Special Edition oder sowas. Aber im Prinzip ist es so, dass PC ist aus den Regalen der Händler verschwunden. Mhm. Ja, in England, in Amerika, eigentlich überall. So, das ist natürlich für uns die erste Änderung, die eigentlich für eine Firma wie Calypso gut ist. Weil wir sind nicht so groß. Wir können aber unsere Spiele auf der ganzen Welt verkaufen. Wir können in Brasilien verkaufen, wir können in Südafrika verkaufen, wir können in Neuguinea verkaufen, überall. Und das erreichen wir nur digital, ohne großen Aufwand. Wir müssen keine Ware produzieren, es ist alles da. Was natürlich der große Nachteil ist, dass wir die Spiele pflegen müssen und auch wollen. Bei uns ist das Thema Games as a Service ein ganz großes. Wir machen es eigentlich bei jedem Produkt so, dass wir das Spiel veröffentlichen, fertig, aber dann durchaus auch noch auf das Feedback der Kunden eingehen und nachträglich immer wieder neue kostenlose Updates oder Patches machen oder auch mal zum Beispiel bei Tropico mal ein paar neue Karten liefern, neue Gebäude. Natürlich machen wir auch DLCs, ja, weil wir damit auch ein bisschen Geld verdienen müssen und das meistens ja auch wirklich guten Entwickler-Content liefert. Mhm. Aber der digitale Vertrieb auf PC bedingt das eben, ja. Also, und gibt uns die Möglichkeit, wirklich an einem Produkt langfristig weiterzuarbeiten und das nach vorne zu treiben. Railway Empire ist jetzt seit 3,5 Jahren auf dem Markt, hat jetzt gerade wieder ein neues Update bekommen, hat ein neues Land mit Japan dazu bekommen. Ja, das hätte man damals vor 15 Jahren in der Form nicht machen können. Da hätte man ein großes Add-on gegebenenfalls gemacht und das wäre es dann gewesen. Und so können wir halt die Spiele immer weiterentwickeln. Das ist zum Beispiel auch die Strategie, die Paradox verfolgt. Die machen es ein bisschen extremer als wir mit ihren über 100 DLCs für Crusader Kings 2. Aber vom Prinzip her bietet das natürlich die Möglichkeiten. Und das ist dann auch nicht so, dass wir, sag ich mal, was den Publishern ja gerne vorgeworfen wird, dass wir abzocken würden. Das ist nicht unbedingt der Fall. Natürlich müssen wir leben. Natürlich, wenn wir das Spiel weiter pflegen und weiter verbessern, kostet das Geld. Die Jungs und Mädels in den Studios müssen bezahlt werden. Klar müssen wir dann auch irgendwann mal was extra verlangen. Aber es ist nicht so, dass das jetzt, zumindest nicht bei Calypso, auf irgendeine Abzocke gedrillt wäre, glaube ich.
Ja, würde ich euch auch nicht vorwerfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was aber, also dieser Service-Game-Gedanke, den du ansprichst, ist ja einer, der immer wichtiger und prominenter wird in dieser gesamten Spielebranche. Einfach, weil man sieht, hey, wir müssen unsere Spiele langlebiger machen, wir müssen dranbleiben und wir müssen für die Community entwickeln. Also, ich glaube, ihr müsst auch, das wirst du selbst am besten wissen, einfach inzwischen, auch im Vergleich zu vor 15 Jahren, mehr mit den Leuten reden und auf die Leute hören, oder?
Absolut. Also versuchen wir auch, geht nicht immer.
Ja.
Und manchmal versteht man sich auch falsch. Also, aber wir versuchen natürlich immer, wir machen ja sehr viele Closed Alphas, Closed Betas, um hier wirklich und laden die Community auch meistens oder eigentlich immer dazu ein, sich irgendwo zu beteiligen, uns Feedback zu geben, dass am Ende natürlich nicht jedes Feedback dann verarbeitet werden kann. Das ist leider so, aber wir achten schon sehr darauf, dass das Spiel am Ende auch den Erwartungen der Community entspricht, weil sonst könnten wir wahrscheinlich auch zumachen. Gerade bei PC-Produkten ist es natürlich extrem wichtig, ein positives Feedback zu bekommen, sei das jetzt von der GameStar zum Beispiel oder aber auch gerade bei Steam, bei den Customer Reviews ist es natürlich wichtig, dass der Daumen am Ende oben ist. Und da arbeiten wir mit Hochdruck immer, immer, immer dran. Und wir haben, glaube ich, unser Community-Team in den letzten 2 Jahren von 2 auf 8 Mann erhöht, allein in Deutschland und versuchen wirklich da das Feedback einzusammeln.
Ist aber auf der anderen Seite auch dann, ich will nicht sagen riskanter, aber volatiler, oder? So direkt mit Community zu arbeiten, weil du natürlich einerseits immer das Risiko hast, dass wenn du nicht das ablieferst, was vielleicht nicht mal alle Leute wollen, aber was ein lautstarker Teil der Leute will, du auch sehr lautstark dafür kritisiert wirst und sehr sichtbar, ne? Wie gesagt, niemand kennt das besser als Paradox, glaube ich, dieses Phänomen.
Ja, wir kennen das auch sehr gut. Also wir hatten das Problem jetzt bei Port Royal 4 zum Beispiel. Port Royal 3 ist, glaube ich, 2010 erschienen. Also es waren fast 10 Jahre dazwischen. Und wir und auch das Team um den Chefdesigner Daniel Dumont, der wirklich sehr erfahren ist, du hast es vorhin schon erwähnt, wir wollten das Spiel ein bisschen entstauben. Ja, wir wollten es ein bisschen moderner machen. Wir wollten es zugänglicher machen, weil die Kritik bei Port Royal 3 war damals vor allem, dass die Leute es nicht verstanden haben. Ja? Mhm. Gar nicht mal so sehr in Deutschland, weil die deutschen Fans und ich auch, ja, wir sind das gewöhnt. Aber in Amerika zum Beispiel, die Leute konnten mit dem Spiel nichts anfangen, weil sie keine Führung hatten. Ja, das heißt, wir wollten ein schönes Tutorial machen, wir wollten Mechaniken entstauben, wir wollten das Interface zugänglicher machen, also dass du mit 2 bis 3 Klicks am Ende das machen kannst, was du machen möchtest. Und ein ganz großer Punkt war in dem Falle bei Port Royal, wir haben die Seeschlachten umgebaut, was uns dann im Nachhinein sehr viel Kritik eingebracht hat. Wir haben von Realtime-Seeschlachten à la Sid Meier's Pirates haben wir eben auf rundenbasierte Hexfeld-Seeschlachten umgestellt, weil wir der Meinung, beziehungsweise es war so, dass die Seeschlachten in Port Royal immer extrem kritisiert wurden. Dass sie schlecht seien, dass sie langweilig seien, dass damals hieß es auch, mach doch rundenbasiert. Ja, und jetzt haben wir es gemacht und am Ende waren die Leute auch nicht ganz so glücklich. Also es ist immer schwierig, die richtige Entscheidung zu treffen. Wir stehen weiterhin zu der Entscheidung, weil wir finden, dass bei so einem Spiel wesentlich mehr strategische Entscheidungen getroffen werden können in diesem rundenbasierten Modus. Er ist vielleicht ein bisschen langweiliger, aber wir haben jetzt auch gerade im Nachrelease sehr, sehr viel dran gemacht und ihn verbessert nach Kundenwünschen. Und aber ja, es ist dann so, ne? Die Leute erwarten was und wenn das nicht geliefert wird, egal ob der Rest des Spiels total geil ist, das kann einem als Publisher oder als Entwickler passieren.
Ja.
Und man wird dann leider auch, das ist halt doch sehr schwierig manchmal, auch für mich als, ich sag mal, Spielemacher, ja, man wird dann teilweise persönlich beschimpft, ja, im Internet oder Communities. Und für mich ist das gar nicht so schlimm, aber für die Leute, die 2 Jahre an so einem Spiel entwickeln, wo das ganze Herzblut drin ist, das machen ja niemand böse, ne? Wir wollen die bestmöglichen Spiele machen für uns und für die Fans und versuchen dadurch auch die Fans eben so gut wie möglich einzubinden. Aber es gelingt halt nicht immer.
Ja, aber das ist ja eh, also muss ich sagen, teilweise, was man in Internetforen liest, ist halt meilenweit entfernt von Anstand, wie wir ihn uns gerne wünschen würden. Das ist ein anhaltendes Problem tatsächlich. Und
ja, leider, leider. Also ich meine, das sind wahrscheinlich nur ganz wenige sehr laute Community-Teilnehmer. Aber ich meine, ich kann gerne mal aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich das schon für wichtig halte, das Thema. Wir haben ja auch die Marke Anstoß, die in Deutschland sehr, sehr bekannt ist.
Ja.
Und wir haben vor 2 Jahren haben wir einen Entwickler erlaubt, das Spiel zu machen über eine Kickstarter-Kampagne, ein neues Spiel, ein neues Anstoß. Und haben das von unserer Seite unterstützt, ein bisschen mit Community-Arbeit, weil die einfach nicht die Kapazitäten hatten. Wir haben jetzt den Vertrag aufgelöst und sind aus dem Projekt ausgestiegen. Unter anderem, weil wir teilweise Morddrohungen erhalten haben.
Was?
Ja, okay. weil das Spiel eben zeitlich nicht so weit war, wie es hätte sein sollen. Es ist halt einfach nicht fertig und wir konnten auch nichts zeigen. Man hätte nur binären Code sozusagen zeigen können. Das war halt nicht möglich. Mhm. Und wenn das dann so weit geht, dass unsere Angestellten bedroht werden, dann müssen wir halt von unserer Seite sagen, nee, das geht nicht.
Okay, ja, das, wie gesagt, dann ist es, das geht auch zu weit. Ja? Also dann gehen Leute einfach zu weit, wenn sie das machen. Aber ihr seid dann, jetzt habt ihr euch komplett zurückgezogen aus Anstoß oder sagt ihr, ihr wollt diese Marke trotzdem natürlich weiter behalten und noch was damit machen?
Die Marke gehört der Calypso, die wird auch der Calypso bleiben, weil ich bin seit der ersten Version ein Riesenanstoß-Fan. Ich glaube, ich würde die für kein Geld der Welt abgeben. Wir sind auch weiterhin der Meinung, dass der Entwickler Tutainment, dass die ein gutes Spiel machen. Es wird halt eine Zeit dauern. Und wir haben Tutainment, das Produkt oder die Marke, lizenziert für ein Spiel und schauen jetzt, wie es läuft und wie es funktioniert. Und hoffen, dass das gut wird, dass wir da eine langfristige Partnerschaft mit den Kollegen in Magdeburg machen können.
Ich drück die Daumen, ja, als alter Anstoß-Fan damals noch mit selbstgebauten Vereinen. Also.
Ja, ich ja auch. Also wie gesagt, ich möchte ja gerne einen Anstoß haben. Das Interessante bei Anstoß ist eben wirklich, wir haben es vorhin gesagt, Anstoß ist ein komplett deutsches Produkt.
Ja.
Das heißt, wir können oder man kann Anstoß eigentlich nur in Deutschland verkaufen. Selbst wenn man dem Spiel im Englischen einen anderen Namen gibt, wie We Are Football oder sowas, gegen den Football Manager von Sega kommt man nicht an, weil die so etabliert sind und Anstoß auch nie, auch nicht in den 90ern, als es sehr populär war, im Ausland groß vermarktet wurde. Das heißt, es ist wirklich ein rein deutsches Phänomen. Und heutzutage einen Fußballmanager zu entwickeln, das ist eine große Aufgabe, eine sehr teure Aufgabe. Und im Prinzip lohnt sich das nicht, wenn man es nicht international vermarkten kann. Aber wir haben gedacht, wir versuchen es, weil, sag ich mal, ich auch selbst ein Riesenfan bin, ja, und immer darauf gewartet habe, dass wir irgendeine Option dafür haben. Dementsprechend wünsche ich den Kollegen da auch alles Glück und wir werden sie natürlich auch unterstützen, wenn sie das brauchen. Aber ich glaube, die kriegen das ganz gut selbst hin.
Mhm. Und vielleicht noch ein letzter Satz zu der Community-Thematik. Ne? Wenn man sehr viel mit Leuten kommuniziert, es ist natürlich auch immer dieser Balanceakt dann da. Du hast ihn bei Port Royal schon umrissen. Auf der einen Seite natürlich alten Fans einer Marke wieder das bieten zu wollen und zu müssen auch, weil man braucht sie ja dann auch als Fürsprecher, was sie lieben. Auf der anderen Seite aber natürlich auch zu gucken, wie können wir mit einem Spiel vielleicht neue Zielgruppen erschließen oder Leute ansprechen, die vorher halt vielleicht eher skeptisch waren. Ne? So eine Wirtschaftssimulation sieht komplex aus, kriege ich das hin? Auch so wie bei Port Royal, das halt dann zu kompliziert war. Auch das ist schwierig, oder? Also da den richtigen Level zu finden.
Ja, absolut. Also ich glaube, da ist auch ein bisschen Glück dabei. Also wie gesagt, wir haben es ja mit Port Royal probiert und wir haben auch festgestellt, dass durchaus das Interesse außerhalb der, ich sage mal, Core-Zielgruppe sehr groß ist und groß war und es den Leuten auch gefallen hat. Aber man kann es halt nicht immer allen recht machen. Und das ist halt einfach schwierig. Paradox zum Beispiel hat das ganz spannend hingekriegt mit Crusader Kings 3. Die haben im Prinzip die Marke ja auch komplett entstaubt und einer viel größeren Zielgruppe zugänglich gemacht. Ja, und das ist sehr interessant, das ist sehr gut gelungen. Mhm. Und ich habe mich damals, ich habe bei Crusader Kings 2, habe ich, glaube ich, einen kompletten Weihnachtsferien damit verbracht, Crusader Kings 2 zu lernen. Ja, als passionierter Strategiespieler, weil es einfach so komplex war. Und ich habe mich dann gewundert, als Crusader Kings 3 rauskam, über die Wertungen in der Presse erstmal, dann über die Wertungen auf Steam. Weil ich dachte, naja, das ist halt ein typisches Paradox-Spiel, ja, nicht ganz so gute Wertungen, aber für die Zielgruppe super. Ich find's bestimmt toll. Und ich fand das sehr interessant. Und ich fand das auch sehr, sehr interessant, wie ihr das in eurem Podcast beurteilt habt. Weil ich bin nämlich genau der gleichen Meinung, dass Victoria, wenn das eher in die Richtung geht, die sie jetzt geplant haben, dass das auch nicht was für die Masse ist.
Nee,
ja,
genau.
Also ja. Das ist halt der schwierige Weg. Ne? Das ist der schwierige Weg.
Ja, Victoria machen sie nur für mich und Steinballen. Das ist, glaube ich, ihr das Einzige, was ich dazu sagen kann. Jetzt haben wir gerade, das finde ich, ist ein gutes Stichwort, Crusader Kings 3 ist ja auch deshalb so gut gelauncht, weil es von Tag 1 an dem Xbox Game Pass war. Und wir reden ja auch schon eine Weile, nicht nur bei der GameStar, sondern insgesamt in dieser Branche, über Abo-Modelle, wie wichtig die sein werden in Zukunft. Wie stehst du dazu? Ist Abo das Ding für die nächsten Jahre?
Also ich glaube, dass Abo-Modelle und Cloud-Gaming die Zukunft sind. Mhm. Ich bin mir selbst noch nicht so sicher, ob das für uns so gut ist auf Dauer. Mhm. Weil natürlich, du kämpfst natürlich noch mehr um Aufmerksamkeit in den Stores. Das ist ja wie bei Netflix auch am Ende des Tages. Ja, ob jetzt ein Film geschaut wird oder nicht. Am Ende wird ja im weitesten Sinne nach Minuten abgerechnet, ja, jetzt aus wirtschaftlicher Sicht. Ich glaube, dass die Abo-Modelle richtig sind, auch für die Konsumenten. Ich finde es ganz großartig als Xbox-Konsument, was die Kollegen mit dem Game Pass auf die Beine gestellt haben. Ja, das ist schon ein Top-Angebot. Also und Tropico 6 ist auch drin, ne? Also von daher können die GameStar-Hörer auch gerne zugreifen. aber wie gesagt, ich glaube, das ist die Zukunft und das wird auch weiterkommen. Und ich denke auch, dass Sony da bald nachziehen wird und muss.
Ja. Aber für euch, ne, du hast es gesagt, für euch als oder aus Produzentenperspektive, sage ich jetzt mal, aus Publisher-Perspektive, ist es halt einfach schwierig vorauszusagen, wie wird das Geschäftsmodell am Ende sein für uns, ne? Werden wir nach Minuten bezahlt, die man spielt und was ja dann schon in so eine behavioristische Richtung gehen kann, wo du sagst, ich optimiere meine Spiele auf möglichst lange Spielzeit, indem halt überall ein Belohnungsglöckchen bimmelt und sich irgendein Balken füllt, ist nur als Beispiel jetzt.
Ne? Ja, das ist halt die Schwierigkeit und das muss man sehen, also wie sich das wirklich entwickelt, weil das wollen wir ja eigentlich mit unseren Spielen gerade nicht, ja, wir wollen ja wirklich eine langfristige Erfahrung, wollen eben nicht, dass das Glöckchen bimmelt und dass man irgendwelche Mini-Ziele die ganze Zeit wie bei Mobile Games erreichen muss, ja, sondern wir wollen ja das umfassende, sage ich mal, Strategiespielerlebnis haben. Und aber ich glaube auch, dass wir uns trotzdem mit unseren Marken, genauso wie bei Steam auch, durchaus diversifizieren. Also wenn jemand ein Tropico spielen will und das ist im Game Pass, dann freut er sich und wird das spielen. Und das Gute bei Strategiespielen ist ja auch, sie dauern lange. Ne? Jetzt aus unserer Sicht. Ich habe neulich versucht, im Urlaub Civilization 6 zu spielen. Und ich wollte nach, glaube ich, 30 Jahren Civilization oder so endlich mal ein Spiel komplett beenden und auf dem Mond landen. Ich habe es nach 4 Tagen nicht geschafft. Einfach aus Zeitgründen. Ja, ich habe schon längst gewonnen gehabt und habe alles erobert, aber ich wollte dieses Endziel einfach mal sehen. Ich habe es noch nicht fertig. Ja, und das ist halt genau der Punkt. Ein Tropico spielst du sehr lange. Ja, und wir können das Erlebnis liefern, während der Vorteil für die Kunden ist natürlich, wenn es ihnen nicht gefällt, können sie wieder rausgehen.
Ja.
Also von daher ich glaube schon, dass wir da ganz gut vorbereitet sind, aber es ist halt doch noch so ein bisschen, gerade für kleinere Firmen, so ein bisschen eine Blackbox.
Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Stimmt, das hatte ich so vorher noch gar nicht auf dem Schirm. Natürlich sind Strategiespiele ja per se auf eine lange Spieldauer ausgelegt. Ja, gut erklärt. Ihr seid in einer anderen Beziehung, die aber damit reinspielt, gerade wenn wir über Cloud Gaming reden und das Plattformen verschmelzen. Ne? In einer anderen Beziehung seid ihr Vorreiter mit Kalypso tatsächlich, nämlich, dass ihr schon recht früh angefangen habt, eure Strategiespiele auch auf die Konsole zu bringen. Ich glaube, Tropico 3 war 2009 schon damals.
Richtig.
Wurde für Konsole veröffentlicht. Es gab zwar vorher schon irgendwie Versuche auch von EA Command & Conquer auf die Konsole zu bringen, was gar nicht so schlecht war mit diesem Kreismenü und so in Red Alert 3, aber für euch hat das richtig gut funktioniert damals, oder? Hatte ich so der Berichterstattung, also unserer eigenen auch entnommen?
Ja, also wir werden auch heute noch von Microsoft so als Pionier der Strategiespiele auf der Xbox gesehen, was wir sehr toll finden. Und es war halt wirklich damals so, dass wir gesagt haben, naja, es hat uns eigentlich keiner geglaubt, dass das funktionieren kann. Wir waren fest davon überzeugt, dass wir das hinkriegen, ein Strategiespiel, gerade bezüglich der Steuerung mit Controller, auch wirklich 1:1 auf die Konsole zu kriegen. Es hat uns keiner geglaubt. Vertriebspartner hat uns nicht geglaubt. Ach, da verkaufen wir nichts davon. Alle waren skeptisch und wir haben gesagt, okay, komm, wir probieren's. Und es hat dann wieder erwartend sehr, sehr gut funktioniert. Und dann waren aber auch alle ruhig. Und kurze Zeit danach fing dann Paradox an, City Skylines auf die Konsolen zu bringen.
Ja. Ne? Ja, die haben dann nachgezogen, genau.
Ja, weil die genau wussten, was wir für einen Erfolg hatten. In dem Falle. Wie gesagt, ich bin mit dem Fred Wester von Paradox relativ gut befreundet. Wir kennen uns schon lange und tauschen uns auch aus. Deshalb ist das immer so ein bisschen so ein kleines Duell sozusagen.
Ein anderen Bereich, auf den ihr euch ausgeweitet habt, ein bisschen später nach den Konsolen, so 2014, 15 war das, ist Mobile. Und es gibt ja auch diverse Kalypso-Spiele auf Mobile, auch fürs iPad. Beispielsweise das Warhammer 40k Mechanicus, Project Highrise gibt es. Tropico, natürlich auch, wie konnte ich es vergessen? Jetzt muss ich den Namen nachdenken über Tropico, um Himmels Willen. Genau, Tropico fürs iPad, paar Smartphone-Spiele auch, dann eher Free-to-Play. Jetzt kennen wir aber diesen Mobile-Markt so ein bisschen und wie, ich muss offen sagen, kaputt er ist, weil wir zumindest so auf dem Standard-Smartphone-Markt sehen, dass eigentlich alles, was du gegen Geld anbietest, kann nicht funktionieren, weil dieser Markt komplett Free-to-Play geworden ist. Also alles, was eigentlich nicht gratis ist, hat da fast keine Chance mehr, riesig zu werden oder überhaupt gespielt zu werden. Jetzt sind aber eure Spiele, auch gerade die, ich sag mal, größeren Marken natürlich, jetzt wie Tropico, tatsächlich Pay-to-Play. Also die werden verkauft in den App-Stores. Funktioniert es trotzdem?
Es kommt aufs Spiel an, muss man sagen. Also Tropico funktioniert super. Mhm. Weil es eben Tropico ist und das ist halt wirklich wie auf dem PC, ne? Halt auf dem iPad, aber es ist wie auf dem PC und wir verlangen, glaube ich, 10 Euro dafür oder 12,99. Das ist ein sehr fairer Preis für ein Hochpreis-Premium-Produkt. Und das ist halt auch das, was wir sagen. Wir haben die Kalypso Mobile gegründet, eigentlich schon mit dem Ziel, unsere Marken auch in Richtung Free-to-Play auszubauen. Haben das auch zum Beispiel mit Airline Tycoon probiert. Aber wir haben wirklich Probleme gehabt. Also es hat nicht gut funktioniert. Mhm. Wahrscheinlich hatten wir nicht das Glück oder auch waren vielleicht ein bisschen zu klein dafür. Das Problem ist wirklich, dass Mobile, vor allem der Bereich Free-to-Play, ist im weitesten Sinne Gambling. Ja, es ist, du weißt nicht, ob es funktioniert. Und das ist eigentlich nicht meine Methode, ein Unternehmen zu führen. Das ist zu riskant. Und wir haben dann gesagt, okay, wir bringen da, wo wir es können und wollen, bringen wir die Spiele nach einer gewissen Zeit aufs iPad und auf Tablets, um eben einfach das Erlebnis zu haben, das auch im Urlaub spielen zu können und so weiter, weil ich das selbst auch gerne mache. Ja, zum Beispiel SimCity auf dem iPad habe ich relativ lange gespielt und das hat auch gut funktioniert. Aber die Calypso wird sich in nächster Zeit wahrscheinlich nicht groß tiefer im Mobile-Segment engagieren. Also wir bleiben bei unseren Premium-Produkten, weil es eben nicht unser Business ist. Und uns gefallen halt auch die Free-to-Play-Sachen einfach nicht. Ja, wir wollen die ja nicht selbst spielen. Und dann ist es, glaube ich, nicht richtig.
Mhm. Ja, passt es einfach nicht zu eurem Erbgut,
genau,
sozusagen.
Genau, ne? Korrekt.
Sozusagen. Ja. Ja. Eine Sache, eine wichtige Sache, die ich in der Einleitung schon erwähnt habe, ist diese, ich will sie nicht Arm-Reich-Schere nennen, weil das stimmt so nicht, aber die Groß-Klein-Schere in der Spieleindustrie, dass du halt auf der einen Seite, du hast vorhin auch schon gesagt, Unternehmen hast, große Unternehmen, die auch immer weiter wachsen. Microsofts Einkaufsstrategie, müssen wir nicht weiter drüber reden, wie viele Milliarden die da reinpulvern. Oder auch so ein Unternehmen wie Embracer in Schweden, zu dem ja THQ Nordic gehört, zu dem Coffee Stain Studios gehört, zu dem Gearbox gehört. Und wahrscheinlich kaufen sie noch 50 Studios ein, wenn sie irgendwie Interessenten finden, die von ihnen gekauft werden möchten. Also du hast da so richtig wachsende Riesen, plus halt Electronic Arts, Activision und Co. Und auf der anderen Seite halt so diese kleine, kreative Indie-Szene. Und du hast es auch schon so ein bisschen angedeutet, es wird immer schwieriger, sich dazwischen zu behaupten. Welche Zukunft kann es denn geben in diesem Bereich für so eine Firma wie Calypso?
Ja, es ist schwer zu sagen. Also wir sind wirtschaftlich sehr, sehr gesund und können auch viel investieren in neue Projekte. Aber es ist in der Tat schwierig, weil wir eben nicht wissen, wie sich der Markt entwickelt. Ja, wir wissen nicht, wie wir es sagten, was ist mit Abo-Modellen, was ist mit Cloud-Gaming. Ich glaube, dass die Schere in Zukunft noch weiter auseinandergehen wird. Und ich hoffe, dass Calypso, sag ich mal, am oberen Teil der Schere hängt. Das kann natürlich auch so sein, dass wir am Ende des Tages vielleicht einen Börsengang machen. Ja, wie gesagt, es ist aktuell nicht geplant, aber man soll ja nie sagen. Und in der Games-Industrie ist es natürlich so, du brauchst einen Überraschungserfolg und alles ändert sich. Ja, also wir hatten das jetzt ja zum Beispiel im letzten Jahr in England, Devolver. Das Fall Guys, heißt das so?
Ja.
Fall Guys, das hat ja keiner auf dem Schirm gehabt. Ne? Und die haben ihren Umsatz verzehnfacht oder noch mehr. Einfach, oder auch wie ich es vorhin erzählt habe, Paradox, ja. Die haben nicht erwartet, dass sie so einen Erfolg mit City Skylines haben. Und
ja.
Tropico ist gut und ist unser Butter und Brot sozusagen, ne? Aber wenn, sag ich mal, ein Tropico 7 vielleicht dann doch noch besser läuft irgendwann oder ein neues Kommandos, kann sich das alles sehr schnell ändern. Ja, und wir sind ja schon erfolgreich. Aber ich sag mal so, der Superhit fehlt eben einfach noch. Und der kommt meistens nicht von den großen Studios, sondern der kommt von kleineren Studios, von kreativen Studios, die was Neues bringen, die einen Zeitgeist treffen. Und ich sehe da auch die Calypso durchaus sehe für uns durchaus die Möglichkeit, dass wir das hinkriegen. Aber man kann es nicht erkaufen.
Mhm.
Ja, man kann auch keinen Erfolg erkaufen. Ja, wir haben das jetzt gesehen bei Square Enix mit Avengers zum Beispiel. Die haben die ganze Firma, auch in Japan, komplett umgestellt. Nur auf Avengers, die ganze Firma. Die haben keine Produkte mehr aus dem Ausland dazu genommen in Japan. Und Avengers war jetzt mal wirklich lange nicht das, was die Kollegen erwartet haben dort.
Geld schießt keine Tore.
Exakt. In gewisser Weise sichert es ab und kauft dir den Torhüter sozusagen, aber ob du dann jeden Elfmeter reinmachst, ist die andere Frage.
Ja, tatsächlich. Also völlig richtig auch beobachtet natürlich, viel Innovation passiert im Indie-Bereich. Viele der Trends aus den letzten Jahren, die wir gesehen haben, sind aus dem Indie-Bereich gewachsen. Sei das jetzt ein Battle Royale, sei es sowas wie Fall Guys, seien es diverse andere. Scoutet ihr auch so in diesen Indie-Bereich, auch international gesehen, um neue Partner zu finden?
Ja klar, machen wir vor allem auch über unser Indie-Label Casido. Aber wir schauen uns natürlich auch andere kleinere Entwickler an, ob da nicht eine Zusammenarbeit möglich ist oder gegebenenfalls auch durchaus. Scheuen wir auch nicht davor zurück, uns an einem Studio zu beteiligen. Ja, wir haben jetzt vor kurzem oder letztes Jahr uns an den Bulwark Studios in Angoulême in Frankreich beteiligt. Das sind die Entwickler von Warhammer 40k Mechanicus, weil wir einfach wissen, dass die super gut sind, super kreativ. Mhm. Und die arbeiten für uns gerade an, oder für Casino Games gerade an einem neuen Titel namens Ixion, der sehr, sehr spannend wird.
Oh ja. Ja, über den haben wir auch schon berichtet.
Ich weiß.
Der sieht interessant aus.
Der wird richtig gut, glaube ich. Also, und ist Indie. Ne? Also, ja. Es kann auch passieren, dass es gar kein Calypso-Produkt wird, sondern dass es ein Casino-Produkt wird. Wer weiß.
Mhm. Na gut, ich meine, es ist ja eine Familie.
Und das macht eben auch die Anfangsfrage, beantwortet die Anfangsfrage. Es ist einfach spannend.
Ja, definitiv. Wenn du guckst, ne, ich meine, wir haben ja schon ein bisschen über diese Calypso-Familie gesprochen. Was wir jetzt noch nicht aufgezählt haben, sind ja eure internen Studios. Eins haben wir schon genannt, Gaming Minds in Gütersloh mit Daniel Dumont an der Spitze. Das sind halt so die klassischen Wirtschaftssimulationsmacher mit, jetzt hätte ich fast Anschluss gesagt, nein, mit Patricia und Port Royal. Ihr habt Realmforge hier bei uns in München, die Dungeons-Entwickler. Und ihr habt ein neues Studio in Darmstadt, Claymore Game Studios heißen die. Und die machen ein neues Commandos, wo ich ja so super gespannt bin. Mhm. Wow, okay, sehr cool, dass ihr das macht. Also da auf jeden Fall alle Daumen gedrückt. Aber ihr arbeitet ja auch mit externen Partnern zusammen. Also mit so die, ich sag mal, klassischere Entwickler-Publisher-Beziehung. Wie unterscheidet sich denn die Arbeit mit internen Teams, mit euren eigenen Teams, von der mit externen Teams?
Naja, gut, sagen wir es mal so, die internen Teams haben eine längere Leine, ja, in gewisser Weise. Okay. Und dürfen sich logischerweise mehr erlauben, weil da ist es natürlich so, wenn die nicht fertig werden, werden sie nicht fertig. Ne? Bei externen Teams hat man halt immer noch einen, ich sag mal, Vertrag, wo man sagen kann, okay, Leute, ihr müsst jetzt aber mal fertig werden. Ne? Das ist natürlich ein Unterschied und die Kommunikation. Also bei uns ist es natürlich so, dass auch die Teams untereinander, die zu uns gehören, natürlich miteinander kommunizieren. Wir schauen, dass wir zum Beispiel eben auch möglichst ähnliche Engines verwenden, was nicht immer klappt, aber dass die sich austauschen, dass auch mal jemand einspringt, wenn ein Spiel vor der Fertigstellung ist, dass wir eben dann ein paar Programmierer vom anderen Studio dazu holen. Mhm. Also es macht die Arbeit natürlich einfacher, vor allem, weil unsere Studios in dem Falle wirklich alle in Deutschland sind. Und das macht es für uns natürlich wesentlich einfacher. Jetzt auch gerade vor dem Hintergrund der Bundesförderung, die Bundesregierung ja aufgelegt hat, endlich, um die Spiele zu fördern. Und das hilft sehr. Also das wird auch, glaube ich, wenn sie jetzt das hoffentlich nicht gleich wieder einstampfen, die Spieleindustrie in Deutschland wirklich nach vorne bringen. Ja, wir haben jetzt ja wirklich einige Projekte bereits angekündigt, die wir machen. Unter anderem, die wir vor allem in Deutschland entwickeln, weil wir diese Förderung kriegen. Mhm. Was für uns wichtig ist, weil sonst würden wir die Spiele woanders machen. Da wäre Deutschland sonst zu teuer.
Ja, absolut nachvollziehbar. Wie ist denn eigentlich so, wenn du sagst, auch woanders machen, wie ist denn so der Wettbewerb um externe Partner oder Studios, die Spiele entwickeln können? Weil wenn man sich mal anguckt, so ein Hemimond Games beispielsweise, mit denen ihr ja für Tropico lange Zeit zusammengearbeitet habt, hat danach irgendwie Surviving Mars für Paradox gemacht. Jetzt machen sie Jagged Alliance 3 für THQ Nordic. Auch ein Limbic, wiederum ein deutsches Studio, mit dem ihr Tropico 6 gemacht habt, macht jetzt Park Beyond für Bandai Namco und ich glaube noch ein zweites Projekt, was noch nicht bekannt ist. Also wie hart ist denn dieser Wettbewerb einfach um talentierte Teams?
Der Wettbewerb ist extrem hart. Also wie gesagt, gerade eben durch solche Firmen wie Embracer, auch Paradox, die viel Geld haben und sich in diesem, ich sag mal, A-Plus-Segment bewegen, wie wir auch, ja, ist das natürlich sehr schwierig. Also, und das ist ja auch mit der Grund, warum wir sagen, wir bauen unsere eigenen Studios auf, unsere eigenen Kapazitäten, dass wir eben nicht mehr davon abhängig sind.
Okay, also das heißt, wir werden auch da in Zukunft noch mehr Wachstum sehen von Calypso selbst.
Ja gut, wir haben jetzt ja erst letzte Woche angekündigt, dass wir ein neues Studio in München aufbauen. Und da sind wir jetzt gerade dran und es wird bestimmt weiter Wachstum geben, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir gleich noch ein fünftes Studio eröffnen.
Okay.
Aber man weiß es nicht. Manchmal ergeben sich einfach Dinge.
Ja. Wie entscheidet ihr denn generell, wenn wir so ein bisschen auf die einzelnen Spiele gucken, ob ein Projekt umgesetzt wird und auch wie viel ihr in dieses Spiel dann investiert? Also wie läuft da beispielsweise die Marktforschung?
Gut, die läuft größtenteils intern. Wir schauen uns natürlich an, wenn es sich um ein Sequel oder so dreht, was die Vorgängerprodukte erreicht haben, was wir erreichen wollen. Wir schauen uns den Wettbewerb an. Wir haben relativ detaillierte Zahlen vom Wettbewerb und kalkulieren das im Endeffekt dann durch und überlegen uns halt, okay, was können wir, wir machen eine sogenannte Worst-Case-Planung, weil wir halt sagen, naja, am Ende des Tages ist es für uns wichtig, als inhabergeführtes Unternehmen, dass die Spiele sich zumindest rentieren. Das heißt, dass man zumindest mal Break-even, wie es so schön heißt, geht und nicht mehr ausgibt, als man am Ende einnimmt. Das ist für uns natürlich der wichtigste Punkt und auch ein Entscheidungspunkt. Wenn wir von vornherein sehen, dass ein Projekt nur schwerlich diesen Break-even erreichen kann, mit unseren Mitteln und unseren Strukturen, dann machen wir das Projekt nicht. Also ein gutes Beispiel ist wirklich Anstoß, ja, als Marke. Wir haben das 15 Jahre oder 14 Jahre nicht angefasst, weil einfach diese Kalkulation nicht gestimmt hat. Mhm. Ja, dann hätte ich das Geld, hätte ich in ein internationales Produkt investiert, hätte ich viel mehr davon. Sagen wir mal in ein anderes Tropico oder in Grand Ages oder sowas. Ja. Ne? Einfach oder ein normales Strategiespiel, dann hätte ich das weltweit verkaufen können. Also wir gehen da immer sehr konservativ ran. Mhm.
Wahrscheinlich auch bei den älteren oder bekannteren Marken, die ihr ja im Portfolio habt, unter anderem von Ascaron und von Pyro, dem Entwickler aus Spanien, dem ehemaligen, sowie in Commandos. Da gelten dann wahrscheinlich auch wiederum diese Gesetze, dass ihr guckt, okay, wie viele Fans hat das denn überhaupt noch? Ne? Also wer interessiert sich denn heutzutage noch für Commandos? Und ab da kann man es dann halt entscheiden und aufbauen.
Genau, genau. Also das war auch sehr wichtig, bei Commandos rauszufinden, wie aktuell ist die Marke denn überhaupt noch? Weil wir haben die ja wirklich, wann haben wir die gekauft? Vor 2-3 Jahren. Das erste kam, glaube ich, 1998 raus. Das ist schon eine sehr lange Zeit. Das ist eine oder zwei Spielergenerationen.
Ja.
Das heißt, wir mussten schon gucken, okay, wie viele Fans haben die Originalspiele noch? Aber in dem Falle natürlich haben wir uns natürlich auch sehr genau den Erfolg angeguckt von Shadow Tactics, von Mimimi, um zu sehen, okay, funktioniert das Spielprinzip noch? Was es tut. Das hatten wir zwar vermutet, aber es hat uns dann auch wirklich bestätigt. Wobei ich dazu sagen muss, dass das neue Commandos ist schon ein gewisses Risiko für Calypso. Also das wird das teuerste Produkt, was wir je gemacht haben und hoffentlich auch das Beste. Ich habe gestern ein Level gesehen, das sah sehr, sehr schön aus.
Oh, ich bin so gespannt, Simon. Ich bin so gespannt, das zu sehen. Ich drücke euch so die Daumen, dass es gut wird. Sehr, sehr cool.
Das wird gut, das wird gut. Also wie gesagt, ist noch ein bisschen Arbeit und wird auch noch ein bisschen dauern, aber das sieht richtig geil aus.
Sehr, sehr cool. Ich habe noch ein Wunschspiel für dich, das ich mir wünschen würde aus eurem Portfolio, weil ich gesehen habe, dass ihr das ursprüngliche Spiel, diese Marke sogar noch verkauft, momentan auf Steam, nämlich, pass auf, kommst du nicht drauf, ein neues Imperial Glory. Das ist nämlich auch eine alte Pyro-Marke und es war ein Strategiespiel in der napoleonischen Zeit, so ein bisschen wie Total War im napoleonischen Zeitalter.
Ich kenne das Spiel. Ich habe es selbst gespielt und ich mag es auch. Ich bin aber auch ein riesiger Total War-Fan. Und das Problem bei Imperial Glory ist so ein bisschen, es ist schwierig, einen Entwickler zu finden, der den Strategieteil mit dem Schlachtenteil verbinden kann.
Ja, okay.
Was natürlich Total War exzellent macht, ja, bei allen Produkten. Und im Prinzip läuft man mit einem Imperial Glory 2 zum Beispiel, würde man gegen Total War laufen. Und das ist natürlich sehr gefährlich, weil das ist halt schon sehr, sehr gut. Es sind sehr gute Spiele. Ne? Aber ja, ich habe das auf dem Schirm und ich mag die IP auch sehr gerne. Also wer weiß, vielleicht passiert da was.
Ja, also meine Stimme hast du, ne, wie viel auch immer sie hilft. Weil für mich ist nicht mal diese Konkurrenz mit Total War entscheidend, weil Total War geht für mich momentan ja in eine, also das ist jetzt meine persönliche Ansicht, völlig falsche Richtung mit dem, was sie mit Fantasy machen. Ich will meine historischen Total Wars und ich will ein neues Spiel in so einem Setting wie Empire, weil ich diese Schützenreihen einfach so mag im Taktikmodus. Wir sind jetzt ganz weit weg eigentlich von dem, was wir, keine Ahnung, eigentlich besprechen wollten, aber wie gesagt, ich würde mich riesig freuen. Das war mein kleiner Oddball.
Wobei ich vermute, dass die Total War-Leute bestimmt aktuell entweder an einem neuen Medieval oder an einem neuen Empire arbeiten. Also da bin ich mir fast sicher.
Ja, eher Medieval würde ich auch hoffen. Damit grenzt sich das auch gut voneinander ab. Die sollen ihr Medieval machen, das wollen wir eh alle Medieval 3. Und ihr könntet Imperial Glory mit der Grand Ages Engine. Also wie, ich will ja keine Flöhe ins Ohr setzen, aber ich sag nur, also diese Grand Ages Engine, die in Grand Ages Medieval war, wo man diese Karte hatte, dann wo auch die Dörfchen so hübsch drauf modelliert waren und man da die Warenrouten dann einrichtet. Ich sag's bloß, ne? Also falls ihr mal zusammensitzt.
Ja, ich nehme das mal auf.
Genau. Prima, vielen Dank. Damit habe ich mein Ziel erreicht mit diesem Podcast. Vielen, vielen Dank, Simon, für deine Einblicke, deine tollen Anekdoten und einfach die wunderbar lebendige Art, wie du das auch erzählt hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und am Ende bleibt mir nichts anderes zu sagen wie auf die nächsten 15 Jahre, oder?
Ja, danke schön. Wie gesagt, danke, dass ich da sein durfte und jederzeit gerne wieder. Und hat mir auch Spaß gemacht.
Super. Dann nochmals vielen Dank. Vielen Dank auch an alle, die uns zugehört haben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.